Sie zeigte ihm die kleine Kammer hinter der Küche, in der er schlafen sollte. Dann machten sie einen Rundgang durch die Wohnung. Statt über das Foto zu reden, sagte er etwas, das nicht wahr war. »Samuel lässt grüßen. Er hat es nicht so gemeint. Manchmal sagt er Sachen, die ihm hinterher leid tun.« »Das weiß ich schon. Darauf kannst du dich verlassen. Aber mir ist das plötzlich zu viel geworden.« Sie waren wieder im Wohnzimmer. Die Mädchen folgten ihnen schweigend. Die ganze Zeit starrten sie Joel an. »Hoffentlich hast du Hunger«, sagte Jenny. »Wir essen bald.« Joel bedankte sich. Er dachte die meiste Zeit an Samuel, der jetzt im Zugabteil mit dem Koffer unterm Kopf auf der Bank lag. Jenny hatte viele Fragen und Joel antwortete, wie es ihm in der Schule ergangen war und warum er wie Samuel Seemann werden wollte. Joel antwortete wortkarg. Ihm war unbehaglich. Schon jetzt hoffte er, dass er so schnell wie möglich auf einem Schiff anheuern konnte. Es wurde Abend. Die Mädchen gingen schlafen. Joel fand, sie machten einen schrecklichen Lärm im Badezimmer, aber Jenny merkte es nicht. Er saß im Wohnzimmer, während sie sich für die Nacht vorbereiteten. Dann kam Jenny herein und fragte, ob er den Mädchen gute Nacht sagen wollte. Das wollte er nicht, aber er tat es trotzdem. »Vielleicht bist du auch müde«, sagte Jenny, als es im Zimmer der Schwestern still geworden war. Joel war kein bisschen müde, aber er wollte in Ruhe gelassen werden. Nach all den Jahren ohne Mama wurde es ihm plötzlich zu viel, dass sie die ganze Zeit um ihn herum war. »Ja«, sagte er, »ich glaube, ich gehe schlafen.« »Wenn du morgen aufwachst, bin ich wahrscheinlich schon weg.« Sie gab ihm den Haustürschlüssel. »Die Mädchen sind bei der Nachbarin, während ich arbeite. Um sie brauchst du dich nicht zu kümmern.« Das war eine große Erleichterung. Der bloße Gedanke, dass er einen ganzen Tag mit ihnen hätte zusammen sein sollen, machte ihm Lust zu fliehen. Als er sich hingelegt hatte und gerade das Licht ausknipsen wollte, klopfte Jenny an die Tür und kam herein. »Ich möchte so viel wissen«, sagte sie. »Und bestimmt willst du auch viel von mir wissen. Wir müssen uns Zeit lassen.« Joel murmelte etwas Unverständliches. Er wollte, dass sie ging. Jetzt konnte er nicht mehr. Sie sagte gute Nacht und verließ das Zimmer. Bald war es still in der Wohnung. Joel dachte an Samuel. Er vermisste sein Schnarchen, das immer durch die Wand gedröhnt hatte. Jetzt war er allein. Aber er hatte Jenny Rüdén und zwei Schwestern in der Nähe. Doch Samuel war weg. Das war das Einzige, was zählte. Als er am Morgen aufwachte, war die Wohnung still und leer. Der Himmel war verhangen. Joel frühstückte und zog saubere Unterwäsche an. Dann ging er zur Arbeitsvermittlung für Seeleute und fragte, ob sein Seefahrtsbuch fertig sei. Und das war es. Es war dunkelblau. Und dort stand sein Name. Es war, als ob er schon an Deck eines Schiffes stände. Der Boden unter ihm schwankte, so groß war seine Freude. Er musste sich hinsetzen, damit er nicht das Gleichgewicht verlor. »Das erste Mal?« fragte einer. »Ja«, antwortete Joel. Der Frager hatte Sommersprossen und knallrote Haare. »Jetzt rufen Sie bald aus«, sagte er. Joel verstand nicht, wie er das meinte. Wer sollte rufen? Aber er fragte nicht. Die Antwort bekam er fast auf der Stelle. Eine Klappe in der Wand öffnete sich. Ein Mann mit schweißglänzendem Gesicht fuchtelte mit Papieren. »Ein Elektriker für Neptun! Ein Bootsmann! Ein Maschinist! Der Maschinist muss befahren sein! Stuart für Lindfjord! Ein Jungmann! Das ist alles für heute! Morgen um 10 Uhr rufen wir wieder aus!« Einige der Wartenden standen auf und gingen zu der Klappe. Andere murmelten unzufrieden und verschwanden durch die Tür. Jetzt hatte Joel verstanden, wie es zuging. Morgen um 10 Uhr würde er wieder hier sein. Jungmann konnte er werden. Oder Stuart. Das Wartezimmer leerte sich langsam. Joel wollte gerade aufstehen und gehen, da flog die Klappe wieder auf. Der Mann mit dem schweißglänzenden Gesicht steckte den Kopf heraus. Er wollte die Klappe gerade wieder zuschlagen, als er Joel entdeckte. »Was für eine Arbeit suchst du?« rief er. »Ich will Seemann werden«, antwortete Joel.
Das war die dümmste Antwort, die ich je gekriegt habe. Was hättest du sonst hier verloren?
Der Mann wedelte mit einem Blatt Papier.
Hier ist noch eine Heuer, sagte er. Das Blatt war auf den Boden gefallen. MS Alta braucht einen Steward.
Joel hielt den Atem an. Seine Gedanken überschlugen sich. Ein Steward hielt sich nur an Deck auf, wenn er die Abfälle auskippte. Ein Steward servierte und wusch ab, baute Betten und räumte auf, wie eine Putzfrau im Hotel.
»Du bist also nicht interessiert«, rief der Mann und wollte die Klappe zuziehen.
»Das nehme ich«, rief Joel. Im nächsten Augenblick war er bei der Klappe und legte sein Seefahrtsbuch vor.
»Sie legt heute Nacht im Wärterhafen an. Sei morgen früh um 8 da, frag nach dem Steward.«
»Nach wem?« Der Mann hinter der Klappe schlug das Seefahrtsbuch auf und nickte.
»Die erste Reise für dich. Geh hin und frag nach Pirenen. Er ist Finne, aber er spricht Schwedisch. Geh hin und zeig dich. Wenn sie dich nehmen, kommst du hierher und heuerst an. Alles klar?«
Joel nickte. Er bekam ein Blatt Papier in die Hand gedrückt und die Klappe fiel zu. Alles war so schnell gegangen. Zuerst hatte er sein Seefahrtsbuch bekommen und nun hatte er schon Arbeit. »Was war das eigentlich für ein Schiff, MS Alta?« Joel zögerte. Dann klopfte er an die Klappe. Die flog sofort auf. Der Mann dahinter wischte sich mit einem Stück Zeitungspapier den Schweiß von der Stirn.
»Bist du immer noch da?«
»Ich wollte nur wissen, was das für ein Schiff ist.«
»Krenges Berggesellschaft.«
»Wo fährt es hin?«
Der Mann hinter der Klappe seufzte. »Wie zum Teufel soll ich das wissen? Es ist jedenfalls ein Erzfrachter, der läuft Häfen an, wo Erz geladen wird, und dann einen anderen, wo er es löscht.«
»Liberia«, dachte Joel. »Afrika.« Er erinnerte sich daran, was Bronte gesagt hatte. Es war also dieselbe Reederei wie von MS Karmas. Die Klappe schlug zu und Joel ging hinaus auf die Straße. Das Erste, was ihm einfiel, war, dass er es Samuel erzählen wollte. Der saß immer noch im Zugabteil. Joel setzte sich in Bewegung. Zuerst langsam, dann immer schneller. Auf dem Weg in die Östgötastraße kaufte er eine Ansichtskarte und eine Briefmarke. In Jennys Wohnung suchte er nach einem Kugelschreiber und setzte sich an den Küchentisch. Er schrieb an Samuel. »Heute ist das Seefahrtsbuch gekommen, und ich habe eine Arbeit auf einem Schiff, das MS Alta heißt. Jetzt fahre ich. Wir sehen uns auf Pitcairn Island. Grüße, Joel.« Er war unsicher, ob der letzte Satz richtig war. »Wir sehen uns auf Pitcairn Island.« Vielleicht dachte Samuel, er wollte ihn ärgern. Aber er ließ den Satz stehen. Von Pitcairn Island hatten sie ja so oft gesprochen. Über die Seekarte gebeugt hatten sie den kleinen Punkt mitten im stillen Ozean gesucht, wo Fletcher und seine Männer sich verborgen hatten nach der Meuterei gegen den grausamen Kapitän Bligh. An diesem Abend blieben Jenny und Joel lange auf und redeten. Die Zeit war knapp geworden, aber als Joel endlich schlafen gegangen war und das Licht ausgeknipst hatte, konnte er sich an fast nichts mehr erinnern, worüber sie gesprochen hatten. Er hatte nur einen einzigen Gedanken, den an den nächsten Tag. Am nächsten Morgen, kurz vor 8, stieg Joel aus der Straßenbahn und sah das Schiff, das in der Nacht angelegt hatte. MS Alta war größer als MS Karmas. Die Ladeluken wurden gerade geöffnet. Joel spürte sein Herz hämmern. Dann ging er durch das Tor im Zaun und weiter zur Gangway. Neben ihm ragte der Schiffsrumpf wie ein Berg auf. Er ging an Bord. Ein Seemann im Overall kam ihm entgegen und Joel fragte ihn nach Pirenen. Der Mann zeigte nach Achtern.
»Wer sitzt wahrscheinlich mit dem Koch zusammen und trinkt Kaffee?«
Joel ging langsam in die Richtung, in die der Mann gezeigt hatte. Er war hoch über dem Wasser. Dann traf er Pirenen und er wurde angenommen und konnte anheuern. Noch am selben Tag bezog er seine Kajüte. Es hatte ihn überrascht, dass er sie für sich allein hatte. In seinen Träumen vom Seemannsleben hatte er geglaubt, dass alle in einer gemeinsamen Kajüte schliefen. Jetzt merkte er, dass vieles von dem, was Samuel ihm erzählt hatte, nicht stimmte. Seine Kajüte war nicht groß. Es gab ein Bett, das an der Wand befestigt war, ein Waschbecken, einen Schrank und einen Stuhl. Und ein Bullauge. Er fand, dass er noch nie in seinem Leben so gut gewohnt hatte. Er fing schon am nächsten Tag an zu arbeiten. Er war enttäuscht, dass das Schiff eine ganze Woche im Hafen liegen bleiben sollte. Bis jetzt wusste noch niemand, wohin die nächste Reise gehen sollte. Narvik, sagte jemand. England, sagte ein anderer. Aber niemand wusste es. Das würden sie erst in einigen Tagen erfahren. Und Joel arbeitete. Er deckte die Tische, wusch ab, räumte auf, baute Betten. Er lernte das Schiff kennen und die Leute, die dort arbeiteten. Wenn der Abend kam, fiel er vor Müdigkeit ins Bett. Schließlich kam die Nachricht, welchen Hafen das Schiff ansteuern sollte. Joel war enttäuscht. Es sollte nach Lullelor gehen. Nach Norden, dachte er. Viel weiter nach Norden als der Ort, in dem Samuel und er all die Jahre gewohnt haben. Norden war die falsche Richtung. Pitcairn Island liegt im Süden. Trotzdem. Jetzt war er endlich unterwegs. Um 4 Uhr morgens wurde er wach vom Vibrieren der Maschinen. Er hörte, wie die Trossen gelöst wurden. Dann ging ein Beben durch den Schiffsrumpf. Die Reise hatte begonnen.